Ja, wie schön, uns diese Wahrheit in unser Herz singen zu lassen, dass Jesus genug ist und dass wir entschieden sind, ihm zu folgen, in guten und in herausfordernden Zeiten. Vielen Dank an das Lobpreisteam, dass es euch so gelingt, uns abzuholen und mitzunehmen, auch wenn wir aktiv nicht singen dürfen, aber wirklich Anbetung hat etwas mit unserem ganzen Sein zu tun und das macht ihr großartig. Vielen Dank. Ja, für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Katharina. Ich bin mit Werner zusammen im Pastorenteam. Von Werner soll ich ganz liebe Grüße ausrichten. Der ist heute zu einem Predigtdienst in der FCG in Neustadt. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Anders als erwartet. Wir haben von der Martina gehört über durchkreuzte Pläne. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Predigt insgesamt 3-mal angehört, weil ich gemerkt habe, das betrifft mich massivst. Ich bin jemand, der gern plant, der gut organisiert ist. Und wenn durch meine Planungen ständig X gemacht werden, dann fordert mich das enorm heraus. Und so war es gut, sich immer wieder dran zu erinnern, aus dem X durch den Blick aufs Kreuz ein Plus zu machen, nicht nur vom Kopf, sondern auch von den Gefühlen, wenn die Dinge mal wieder anders laufen wie erwartet. Und mir ging es ganz besonders so, als die neuen Verordnungen kamen und klar war, wir werden Weihnachten nicht wie geplant als ganze Familie bei meinem Bruder und seiner Frau und meiner neuen Nichte, der Ava, in Köln feiern können. Unsere Ferienwohnungen wurden storniert, sondern wir werden uns verteilen müssen von jetzt bis Ende des Jahres und es hat mir gar nicht gepasst. Und dann habe ich einen Beitrag von jemandem gelesen, die hat ähnlich empfunden und die hat geschrieben, jetzt können wir Weihnachten nicht wie geplant mit der Familie feiern. Und ich frage mich, ob das, was wir immer singen, nämlich, dass Jesus uns genug ist, auch für Weihnachten gilt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich beschäftigt. Ist mir Jesus genug, auch an Weihnachten, auch wenn ich es nicht wie gewohnt mit der Familie feiern kann? Und ich habe gemerkt, es hat was mit mir gemacht. Wie leicht singen wir das im Lobpreis, wenn die Atmosphäre schön ist, wenn alles super ist, du bist genug. Aber schon die kleinste Herausforderung, die unsere Pläne durcheinander bringt, steht es ganz neu zur Debatte, ob Jesus uns genug ist. Und ich habe mich bewusst entschieden, ja, Jesus soll mir genug sein. Dieses Weihnachten, auch wenn es anders sein wird wie geplant. Wir hatten es von überraschendem Besuch. Der Werner hat letzten Sonntag uns ganz toll in das Thema mitgenommen über den vergessenen Josef. Und heute geht es um unerwartete bzw. erwartete Zeichen. Ich will einsteigen mit einem Plakat, was ich so ähnlich vor kurzer Zeit mal gesehen habe. Du hast Gott nach einem Zeichen gefragt, hier ist es. An dem Plakat bin ich vorbeigefahren und musste irgendwie schmunzeln und habe gedacht, würde mich mal interessieren, wie viele Leute da innerlich drauf reagieren. Als spaßiger Einstieg in die Predigt. Mein erster Punkt heute ist, herausfordernde Umstände sind kein Zeichen für Gottes Abwesenheit. Zeichen weisen auf etwas hin. Sie dienen als Hinweis auf etwas oder auf jemanden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir hatten im Sommer über die Online-Gottesdienste eine Predigtreihe über die Wunder von Jesus im Johannesevangelium. Und Johannes bezeichnet die Wunder dort immer als Zeichen, die auf Jesus hinweisen sollen, als Zeichen, die die Herrlichkeit und die Autorität von Jesus über alle Bereiche des Lebens deutlich machen sollen, als Zeichen hin zum Glauben. Und die ganze Vor- und Weihnachtsgeschichte ist voll von übernatürlichen Zeichen, Begegnungen, Ereignissen. Manche davon lange erwartet, andere völlig unerwartet und haben die Beteiligten völlig überrascht. Wir haben Zacharias, der im Tempel eine Begegnung mit einem Engel hat, der ihm sagt, dass er trotz hohen Alters und der Unfruchtbarkeit seiner Frau ein Kind kriegen wird. Der, weil er es nicht glauben kann, nicht mehr sprechen kann, bis zum Tag der Namensgebung von Johannes. Seine Frau Elisabeth wird schwanger, unerwartet. Der Engel begegnet Maria, sagt ihr, dass sie ein Kind kriegen wird, dass es der Sohn Gottes sein wird. Die hat mit allem gerechnet, aber damit sicher nicht. Wir haben letzte Woche vom Josef gehört. Der Engel begegnet zum Schluss dann auch ihm und sagt ihm, Maria hat dich nicht angelogen, sie hat dich nicht betrogen, sondern das Kind ist von Gott. Ihr sollt ihm den Namen Jesus geben. Maria besucht daraufhin Elisabeth und ich liebe diese Geschichte, lest das mal nach, das ist so genial. Maria besucht Elisabeth und wie sie sich sehen, beginnt das Baby im Bauch von Elisabeth vor Freude zu hüpfen, weil sie spürt, dass Jesus da ist. Das ist eine Pro-Life-Geschichte. Menschen sind nicht erst Menschen nach der Geburt, sondern schon vorher. Und ich liebe diese Geschichte, dass das Baby sich, dass es gehüpft ist vor Freude im Bauch, als es es gemerkt hat, dass Jesus kommt, auch noch im Bauch. Dann fängt Elisabeth an zu prophezeien. Weiß nicht, habe nicht gelesen, dass sie das vorher schon mal getan hatte und erzählt über Jesus. Zacharias selbst kann nach der Geburt von Johannes widersprechen, fängt ebenfalls an zu prophezeien. Ja, wir sehen, die Geschichte ist voll. Dann begegnet nicht nur ein einzelner Engel den Hirten, sondern wir lesen weiter. Auf einmal waren da die ganzen himmlischen Heerscharen. Das muss beeindruckend gewesen sein, aber vielleicht auch erschreckend. Und dann sind da die Sterndeuter, die ein himmlisches Navigationssystem hatten, bis hin zur Krippe, wo sie Jesus gefunden haben. Die Geschichte ist voll von übernatürlichen Begegnungen, Ereignissen und Zeichen. Und dennoch war sie parallel begleitet von einigen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Menschen denken ja oft so, wenn Gott involviert ist, dann läuft's schon. Sind wir mal ehrlich, so ein bisschen denken wir so, wenn Gott mit drin ist, dann läuft's schon. Wenn wir aber in die Geschichte schauen, jetzt mal ganz explizit in die Weihnachtsgeschichte oder auch, ich habe mich eine Zeit mit der Erweckungsgeschichte auch beschäftigt, dann sehe ich oft, oh, wenn Gott richtig involviert ist und Dinge in Bewegung kommen, dann passiert das oft parallel. Herausforderungen, Schwierigkeiten und auf der anderen Seite ein starkes Wirken Gottes. Versucht euch mal in die Situation von Maria und Josef reinzuversetzen, in einer Kultur, in der das eine Schande war, unverheiratet schwanger zu werden. Ein Josef, der eine Entscheidung treffen musste, die sein und ihr ganzes weiteres Leben maßgeblich beeinflussen wird. Die Martina hat schon gesagt, wenn wir Geschichten rückblickend lesen, ist immer einfach, weil wir wissen, wie es ausgeht. Wenn du mittendrin steckst und keine Ahnung hast, wie sich diese Entscheidung auf dein Leben auswirken wird, ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Diese Entscheidung endlich getroffen, eine Volkszählung. Das hat es noch nie zuvor gegeben. Also auf den Weg, eine lange Reise, hochschwanger, mit einem Esel, ich stelle mir das nicht lustig vor. Endlich angekommen, kein Zimmer frei. Leute, da fragt man sich doch wahrscheinlich, ist man im falschen Film? Ja, wo ist Gott denn in all dem? Ja, die Umstände passen nicht, die Volkszählung kommt dazwischen, kein freies Zimmer. Wo ist Gott denn in all dem? Und ich übertrage das mal ganz bewusst auf die besondere Zeit, in der wir gerade leben. Herausfordernde Zeiten sind kein Zeichen dafür, dass Gott abwesend ist. Im Prophetenbuch wird uns vorausgesagt, Immanuel, Gott ist mit uns, wird in diese Welt kommen. Gerade in Krisenzeiten. Und ich möchte uns ermutigen, unseren Blickwinkel und unseren Fokus auch von Gott immer wieder neu ausrichten und verändern zu lassen. Vielleicht mit der Frage, was möchtest du durch diese Zeit, durch diese Krise in meinem Leben an Positivem bewirken? Was möchtest du an mir oder in meinem Leben oder in meiner Beziehung zu dir verändern? Weil wie immer hängen alle Dinge von unserer Perspektive, von unserer Haltung und von unserer Ausrichtung ab. Man kann sich ganz leicht entscheiden, alles negativ zu sehen, rumzujammern, zu kritisieren. Und ich habe die Woche einen Post gelesen, da hat jemand geschrieben, es hat bisher noch niemand die Welt besser gemeckert. Ich dachte, das ist wohl wahr, gell? Es hat noch nie jemand die Welt besser gemeckert. Man kann neu gewonnene Zeit einfach investieren, dass man rumhängt, dass man in Serien versackt, dass man träge wird, zu gar nichts mehr richtig Lust hat, einfach nichts Sinnvolles tut mit der Zeit. Das ist gar nicht schwer, das ist wie ein Selbstläufer, wenn man sich nicht aktiv dagegen entscheidet. Oder man kann sich entscheiden, Sinnvolles mit neu geschenkter Zeit anzufangen. Gott ganz konkret zu fragen, was möchtest du dadurch mit mir tun? Gewonnene Zeit in die Beziehung mit ihm investieren. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott diese Zeit gebraucht, um uns wieder zum Eigentlichen zurückzuführen. Wisst ihr, Gemeinde war nie gedacht, um Christen fromm zu unterhalten und zu bespaßen. Gemeinde war immer als eine Bewegung gedacht, die Menschen zu Jesus führt und die das Reich Gottes in Kraft in dieser Welt baut, die einen Unterschied in dieser Welt macht. Und ich meine das gar nicht böse und ich schließe mich da voll mit ein. Aber manchmal, glaube ich, haben wir den Fokus verloren. Wir haben uns viel zu viel um uns selbst gedreht und um unsere Bedürfnisse und das, was uns fromm so gut tut, als uns um den Auftrag zu kümmern. Und ich glaube, dass Gott diese Zeit gebraucht, um da Dinge wieder richtig zu rücken. Step out, ja, unser Jüngerschaftsprogramm im Herbst, heraustreten, vielleicht auch aus dem Gewohnten, aus dem Liebgewonnenen, sich auf Neues einlassen, um einen Unterschied zu machen. Mein zweiter Punkt ist, Nachfolge beginnt, wo Menschen sich bewegen lassen. Und ich sage das sehr klar und provokativ, wenn wir nicht bereit sind, uns von Gott bewegen zu lassen, sind wir keine Nachfolger. Nachfolge beginnt, wo Menschen sich von Gott bewegen lassen. Und von welchen, die dazu bereit waren, lesen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Und da möchte ich einsteigen in den Text aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Da heißt es: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zu der Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Kennt ihr alle vertraute Geschichte? Die Weisen, die Sterndeuter, die Könige, auf jeden Fall waren es Gelehrte, Menschen, die sich ausgekannt haben mit den Schriften. Sie hatten eine Erwartung. Sie kannten die Prophezeiung auf den verheißenen Messias. Und als es soweit war und sie das Zeichen, den Stern, gesehen haben, haben sie sich auf den Weg gemacht. Übrigens sehr interessant, gerade heute und morgen noch gibt es ja den sogenannten Stern von Bethlehem zu sehen, wenn die Wolken weg sind. Das ist eine besondere Konstellation, wenn Jupiter und Saturn, glaube ich, recht nah beieinander kommen. Das kommt alle 400 Jahre mal vor. Dann sieht man das als einen großen Stern. Und eine mögliche Deutungsweise von vielen ist, dass es vielleicht auch so damals zu Weihnachten gewesen sein könnte. Daher auch der Name Stern von Bethlehem. Müsst ihr mal schauen, die Nachrichten sind gerade voll davon. Man findet das einfach eine Nebenbemerkung. Irgendwas muss sie daran innerlich ja so bewegt haben, dass sie bereit waren, eine lange Reise auf sich zu nehmen. Auch, dass sie Geschenke eingepackt haben, deutet ja darauf hin, dass sie erwartet haben, das Kind tatsächlich zu finden. Sie haben sich innerlich bewegen lassen. Es muss innerlich etwas passiert sein, dass sie an den Punkt kamen, diese Entscheidung zu treffen. Wir machen uns tatsächlich auch äußerlich auf den Weg, auf eine lange Reise. Wir lassen uns auf etwas Ungewisses ein, um zu sehen, ob die Zeichen uns dahin führen, wo wir es erwarten. Interessant ist ja wirklich, dass ab dem Moment, als sie dachten, dass sie jetzt wissen, wie es weitergeht, sie eigentlich nicht weiterkommen in Jerusalem. Und erst ab dem Moment, wo sie sich erneut aufmachen, heißt, da erschien der Stern wieder und hat sie geführt bis zu dem Stall. Ich hatte während des Vorbereitens zur Predigt einen Eindruck für eine Person oder vielleicht sind es auch mehrere Personen. Und ich möchte ihn an der Stelle einfach teilen, weil das gedanklich zu diesem Vorgedanken auch ganz gut passt. Mein Empfinden war, dass jemand da ist und ich glaube, dass es um geschäftliche Entscheidungen geht, wo du wie ein bisschen die Richtung verloren hast. Und ich meine damit nicht, dass du nicht mehr mit Gott unterwegs bist, aber wo du aus dem Denken, es selbst zu wissen und es einfach zu können, Gott gar nicht mehr wirklich in deine Pläne mit einbeziehst, sondern einfach machst, weil du weißt, du kannst es und dadurch irgendwie an einem bestimmten Punkt einfach nicht weiterkommst, schon längere Zeit nicht weiterkommst. Und mein Eindruck ist, dass Jesus dich einlädt, nicht deine Pläne zu machen und ihn danach um seinen Segen zu bitten, sondern dass du Gott von Anfang an frägst und in deine Pläne mit einbeziehst, weil ich das Gefühl habe, dass was diese geschäftliche Sache angeht, er dir Aspekte zeigen möchte, die du tatsächlich nicht gesehen hast in der Vergangenheit. Und es wird passieren da, wo du dich ganz bewusst neu auch auf ihn ausrichtest und ihn mit ins Boot nimmst, auch was die geschäftlichen Entscheidungen angeht. Ja, Nachfolge beginnt, wo Menschen sich bewegen lassen. Wer in irgendeiner Weise mit Gott in Berührung kommt, ist herausgefordert, aus seiner Routine auszubrechen. Martina hat schon Werbung gemacht für The Chosen und ich möchte es nochmal wiederholen. Ich habe es bei Facebook und Instagram auch schon gepostet. Eine super geniale Serie über Jesus, über das Leben von Jesus. Und Johannes Hartl hat gesagt, Jesus, so wie ich ihn zu kennen meine. Und dem kann ich mich einfach anschließen. Ich bin kein so großer Fan von Jesus-Verfilmungen, weil ich immer das Gefühl habe, das reicht nicht. So. Und das ist die erste Serie, von der ich empfinde, Jesus wird so genial dargestellt. Mit Geschichten außenrum, die so einen ganzen Zusammenhang schaffen, das ist einfach nur genial. Man kann diese App auf sein Smartphone laden, dann kann man deutsche Untertitel dazu auswählen und kann die kostenlos schauen. Wunderbare Serie. Vielleicht ist das was für die Weihnachtsfeiertage. Auf jeden Fall geht es da unter anderem auch um Nikodemus. Das ist der Hohepriester, der mit Jesus in Kontakt kommt und der innerlich bewegt wird von Jesus, der irgendwann erkennt, das ist wirklich der Sohn Gottes. Und es kommt zu dieser Szene, wo Jesus ihn fragt, ob er ihm nicht nachfolgen will. Und man sieht diesen inneren Kampf von Nikodemus, der vor dieser Entscheidung steht, eigentlich innerlich bin ich gezogen. Und auf der anderen Seite all das, was er sich viele Jahre aufgebaut hat an Stellung, an Macht, an Einfluss mit der Familie und der sich letztendlich nicht entscheiden kann, mit Jesus zu gehen, weil er nicht bereit ist, alles aufzugeben. Eine mega gute Szene, weil dieser innere Kampf so gut dargestellt wird. Er hat es nicht geschafft, aus seiner Routine auszubrechen, aus dem, was er sich aufgebaut hatte und das für Jesus hinter sich zu lassen. Fiktiv, aber gut gespielt. Nachfolge beginnt, wo Menschen sich bewegen lassen. Wer in irgendeiner Weise mit Gott in Berührung kommt, ist herausgefordert, seine Routine zu durchbrechen. Und, das ist mein dritter Punkt, die Route von Gott berechnen zu lassen. Normalerweise sagt ja unser Navi, ne, die Route ist berechnet. Und bei Routen im normalen Leben verlassen wir uns gerne auf Google Maps oder welches Navi ihr auch immer benutzt. Jedes Smartphone ist heute damit ausgestattet. Ich weiß noch, wie es die ersten Navis gab, wo Leute gesagt haben, sowas brauchen wir doch nicht, es gibt doch Landkarten. Und kurze Zeit später hatte jeder eins und jeder, der Auto fährt und lange Strecken fährt, es ist undenkbar, dass es heute keine Navigationssysteme mehr gibt. Mein Mann ist da kritischer als ich, der hat auch manchmal eine andere Meinung wie das Navi. Interessanterweise hat er auch schon recht gehabt, weil es gab ja mal die Situation, wo er gesagt hat, nein, das kann nicht stimmen, wir sind auf der falschen Seite vom Rhein und ich soll jetzt hör auf, ständig das Navi zu kritisieren, fahr einfach, wir kommen an. Und dann standen wir ja tatsächlich vorm Rhein, weil ich ein neues Navi hatte und vorher nicht die Einstellungen durchgeguckt habe und da noch aktiviert war, dass Fähren zugelassen sind. Und dann standen wir vorm Rhein, die Fähre kam aber erst ziemlich viel später und er hat gesagt, und wer hat recht? Seitdem ist er der Root-Finder bei uns. Ich denke halt, selbst wenn das Navi nicht immer den besten Weg zeigt, ankommen tut man meist auf jeden Fall. Ja, und der Vorläufer der Navis, der Vorläufer von Google Maps, der Vorläufer von GPS, der ist ja scheinbar schon in der Bibel zu finden. Ne? Star Maps, habe ich gedacht. Die Route wird von Gott berechnet. Vielleicht ist das auch eine Marktlücke. Und die passenden Bibelverse hätte ich auch schon dazu, aus Psalm 32, Vers 8. Denn ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du fahren sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Oder Jesaja 48, 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du fährst. Kleiner Spaß. Wie krass, dass Gott uns sagt, dass er uns führen und leiten möchte, dass er uns den richtigen Weg zeigen will, dass wir uns auf ihn verlassen können. Vielleicht bedeutet es manchmal, bisheriges zurücklassen, Dinge zu verändern, sich neu bewegen lassen von Jesus, von dem Auftrag, den er uns gegeben hat, ihm die Route überlassen, die er uns führen möchte. Auch wenn das bedeutet, dass manchmal vielleicht unsere eigenen Pläne über den Haufen geworfen werden oder zumindest wir die Offenheit mitbringen, dass sie sich auch anders entwickeln dürfen als erwartet. Und ich habe gedacht, ich will euch zwei oder drei kurze Beispiele erzählen aus meinem Leben. Das eine ist, ich hatte nie vor, Pastorin zu werden. Das war nicht in meinem Plan. Ich habe immer gewusst, es gibt eine Berufung auf meinem Leben und ich habe immer gebetet und gesagt, Jesus, ich will, was du für mein Leben hast. Und ich bitte dich, dass du so sprichst, dass ich es verstehe zum richtigen Zeitpunkt. Und dann habe ich meine erste Ausbildung gemacht und habe viele geistliche Dinge einfach nebenher gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, dass Gott anfängt, die Route zu verändern. Ich habe gemerkt, dass er angefangen hat, zu meinem Herzen zu reden, dass Impulse von außen kamen, durch Anfragen auch die kamen und ich habe gemerkt, oh Gott fängt an, innerlich mich zu bewegen, in eine andere Richtung zu gehen. Und dann braucht es immer auch unsere Entscheidung, Ja dazu zu sagen. Und dann habe ich einen Deal mit Gott geschlossen. Ich habe gesagt, wenn das wirklich dein Wille ist, dann gibt es aber die und die und die Dinge und dann musst du die Türen öffnen. Ich werde nicht kämpfen, weder um Titel noch um irgendwohin eingeladen zu werden, auch nicht als Frau im Dienst, sondern wenn du das möchtest, öffne du die Türen. Und zwar erstaunlichst, wie Gott eine Tür nach der anderen geöffnet hat. Das hat mich natürlich auch gefestigt in dem Wissen um meine Berufung. Aber es war genial. Es hat aber auch die Entscheidung gebraucht, ich lasse mich auf diese neue Route ein. Ich muss manchmal Schritte im Glauben und im Vertrauen gehen, zu sagen, auch wenn ich nicht weiß, was das in 5 Jahren und in 10 Jahren oder in 15 und 20 bedeutet, ich sage Ja zu dem Weg, den ich glaube, den Gott mit mir gehen möchte. Ein anderes Beispiel war, dass wir hatten ja Crossover, unser Teenie-Bibelkurs, und ich hatte so danach das Gefühl, das ist jetzt in guten Händen und ich ziehe mich jetzt aus der Jugendarbeit raus, einfach weil es so viel anderes auch noch gibt und da sind gute Leute. Und dann war ich auf einem Mitarbeiterwochenende vom Walder Pensor und da war ein Prophet aus Südafrika und wir hatten einen ganz intensiven Abend. Und an diesem Abend hat Gott mir so stark eine Liebe für unsere Jugendlichen gegeben, dass ich im ersten Moment gar nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Ich habe den ganzen Abend geweint, weil ich so bewegt war von dieser Liebe Gottes für unsere Jugendliche und hatte so den Eindruck, dass Gott sagt, willst du der Generation weiter dienen? Jetzt hat es so gar nicht mit meinen Plänen zusammengepasst, weil ich dachte, das ist jetzt ein guter Abschluss. Und dann, wie ich zurückkam, manchmal, wenn Dinge so frisch sind, ist gut, man lässt ein paar Tage das sacken, bis man wieder im Normalzustand ist. Und dann habe ich das bewegt im Gespräch und auch mit der Tabitha und habe gesagt, okay, ich empfinde, dass ich da dranbleiben soll. Und dann haben wir ausgemacht, ich bin einfach einmal im Monat dabei und will da noch einfach von meinem Herz auch reingeben für unsere Jugendliche. War anders, als ich es gedacht hatte, aber es ist gut, so wie es ist. Und wenn wir merken, Gott spricht, tut es gut, wenn wir einfach da auch dranbleiben. Und das dritte Beispiel ist von einem Freund von mir, der in Tansania ist. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich war eingeladen zu einem Prophetie-Seminar in Köln, in der Köln City Church. Und der Leiter vom Gebetsteam hatte mich eingeladen, das Team dort zu schulen. Und ich wusste, dass er vorhat, nach Afrika zu gehen, um dort einen Ableger von der City Church in Afrika zu gründen. Und während wir miteinander beten, sehe ich ein Bild von der Landkarte, wo das Ziel ganz klar markiert war. Und ich sehe aber, wie Gott diese Landkarte nimmt und rumdreht und der Weg dahin sich völlig verändert, obwohl das Ziel gleich geblieben ist. Und dann habe ich ihm meine Auslegung gegeben und habe gesagt, du, ich glaube, dass das Ziel dasselbe bleibt, aber ich glaube, dass Gott dich darauf vorbereiten will, dass der Weg dahin ein anderer sein wird, wie das, was du geplant hast. Dann war er erst so, ja, mal schauen. Dann hatte er ein paar Tage später einen Traum und hat nachts dieses Wort Overland Missions gehört. Hat ihm nichts gesagt, war aber am nächsten Morgen so präsent, dass er das gegoogelt hat und rausgefunden hat, dass das eine christliche Organisation ist, die in Afrika arbeitet, Menschen das Evangelium zu bringen. Hat gedacht, okay, interessant, hat sich mit der Arbeit auseinandergesetzt. Hat ein paar Wochen oder Monate später den Eindruck, er soll auf eine Konferenz in die USA fliegen, fliegt dorthin, trifft alte Freunde, die zufällig bei Overland Missions arbeiten. Es war wirklich unglaublich. Und hat dort jetzt ein Training absolviert, wird mit der Organisation zusammen partnern und jetzt im Januar oder Februar komplett nach Tansania ausreisen, um dort eine Pionierarbeit zu starten. Wir haben gerade die Woche gezoomt miteinander, deswegen ist das ganz frisch. Und dann hat er gesagt, weißt du, du bist von Anfang an in meine Geschichte involviert, mit dem, dass du mir gesagt hast, der Weg dorthin wird ein anderer sein. Und genauso ist es auch gekommen. Und es braucht dafür die Bereitschaft von uns, auch ja zu sagen, wenn die Pläne anders laufen, wie wir sie gemacht haben, in diesem Vertrauen, dass Gott uns gute Wege führt. Darf Gott unsere Route berechnen? Darf er sie neu berechnen, wenn wir uns verfahren haben? Darf er uns eine andere Route führen, wie wir sie gedacht hätten? Ich möchte uns ermutigen, in jeder Lebenslage auf Jesus ausgerichtet zu leben, auf Zeichen zu achten, die er uns schenkt, die vielleicht erwartet oder auch ganz unerwartet kommen. Als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, brauchen wir die Bereitschaft, uns immer wieder neu von ihm bewegen zu lassen. Wie die drei Sterndeuter, die bereit waren, steht gar nicht drin, dass es drei waren, wie die Sterndeuter, die bereit waren, aufzubrechen, innerlich sich bewegen zu lassen und dann äußerlich tatsächlich praktische Reisepläne folgen zu lassen. Sind wir bereit, da auch Schritte im Glauben und Vertrauen zu gehen, weil wir glauben, dass er die beste Route für unser Leben bereits berechnet hat, auch wenn sie vielleicht anders ist, wie wir es erwarten. Weil, und damit möchte ich schließen, in Jesaja 55, die Verse 8 und 9 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du die beste Route für unser Leben bereits berechnet hast. Und ich danke dir, dass es sich lohnt, unser Vertrauen in dich zu setzen. Und ich möchte beten, dass wir Menschen sind, die sich bewegen lassen durch dich und durch deinen Geist, die sich bewegen lassen von der Liebe zu dir und dem Auftrag, den du uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass du nicht nur in den einfachen Zeiten drinnen bist, sondern dass du gerade da, wo es auch herausfordert und schwierig ist, wir sehen, dass durch die ganze Bibel hindurch mittendrin bist, dass du Immanuel bist, Gott ist mit uns in den Krisen und den herausfordernden Zeiten des Lebens, genauso wie da, wo es einfach läuft und wo wir das Gefühl haben, es geht gerade so durch. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir immer wieder sprachlos vor dir stehen dürfen in Erstaunen über das, wer du bist und was du mit uns vorhast. Amen.